Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte geopolitische Studien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 20. August 2025. Die Schweiz ist ein Kleinstaat im Herzen Europas, unabhängig, neutral, direkt demokratisch, und ich hoffe, sie wird das alles noch sehr, sehr lange bleiben, denn ohne ihre Neutralität, ohne ihre direkte Demokratie ist die Schweiz keine Schweiz mehr, und die Schweiz ist eben, weil sie klein ist, zur Weltoffenheit verdammt. Und das heißt auch und gerade für unsere Sendung, dass wir immer wieder über die Landesgrenzen hinwegschauen, hinwegblinzeln müssen. Wir können es uns eben nicht leisten, wie beispielsweise die Amerikaner, zum Teil auch die Briten, die Franzosen, ja auch die Deutschen, stärker auf uns fokussiert zu bleiben. Wir sind einfach zu klein, es reicht nicht, wir können nicht bei unseren Gletscherspalten, Bergen und wunderschönen Gebirgsseen stehen bleiben, dann würden wir verarmen. Wir müssen in die Welt hinaus, nicht nur physisch, sondern auch geistig. Und das ist ja das unschätzbare Angebot, das ich Ihnen hier jeden Morgen vorlegen kann, und es freut mich und ich danke Ihnen, dass Sie dabei sind, dass Sie uns unterstützen, dass Sie auch mit Ihrer Kritik dafür sorgen, dass wir immer besser werden. Das ist ja das ganz Vorteilhafte, das Große. Die Weltwoche wird immer auch wieder kritisiert, zum Teil heftig kritisiert. Warum? Weil wir eben nicht mittanzen im Mainstream, weil wir uns die Freiheit herausnehmen, die Dinge auch mal von einer anderen Seite zu beleuchten. Aber der Mensch ist eben ein Herdentier. Er fühlt sich verunsichert, wenn da ein Paradiesvogel etwas aus der Marschkolonne herausfällt. Das hat irgendeine destabilisierende Wirkung da auf gewisse psychische Dispositionen, aber die Weltwoche muss es tun. Und weil wir eben kritisiert werden, sind wir so gut, deshalb machen wir so wenig Fehler. Deshalb, meine Damen und Herren, mein Appell an Sie, kritisieren Sie uns, schlagen Sie uns die Fehler immer um die Ohren, mir persönlich vor allem am intensivsten. Das zwingt uns, so gut wie wir nur können, die Qualität zu steigern. Was sind die News, was sind die Nachrichten heute Morgen in den angelsächsischen Medien? Ist interessant, der Gipfel jetzt in Washington, auch dieses Tauwetter von Alaska, etwas im Hintergrund, aber interessant, die Financial Times, die gehört ja jetzt nicht unbedingt zu den Hoforganen des Kreml oder des Weißen Hauses, aber ich schätze diese Zeitung, weil sie natürlich qualitativ sehr, sehr gut gemacht ist. In der Kommentierung können Sie sich jetzt eher auf Weltwoche Daily verlassen, da liegen die Briten trotz ganz exzellenten Journalisten, trotz brillantem Personal öfters falsch. Aber was sagen Sie zu diesem Gipfel? Was sind da die neuesten Entwicklungen? Trump sagt, die USA könnten, was die Sicherheit der Ukraine angeht, auch aus der Luft helfen, also sozusagen eine Luftüberwachung, da möglicherweise vielleicht sogar eine Satellitenüberwachung. Und das ist jetzt interessant. Ich habe gestern gesprochen, und das Interview sollten Sie sich anhören, es ist über eine Stunde, aber es ist vielleicht das umfassendste und für mich etwas vom Klügsten, was gesagt wird zu diesen jüngsten Gipfelentwicklungen in den USA, aber auch zur ganzen Situation in und um die Ukraine. Ich habe gesprochen mit dem Doyen der US-Geopolitik-Studien, mit Professor John J. Mearsheimer von der Universität Chicago, den ich sehr schätze. Er hat für mich ganz wichtige Einblicke eröffnet, schon früh durch seine unkonventionellen, aber sich eben an der Wirklichkeit bestätigenden Aussagen zum Ukraine-Konflikt. Und er sagt Folgendes: Dieser Krieg, dieser Konflikt wird nicht diplomatisch gelöst werden. Also er widerspricht da meinen optimistischen, sehr zuversichtlichen Einschätzungen zu dieser virtuosen Hochseildiplomatie des amerikanischen Präsidenten. Ich bleibe zuversichtlich. Ich bin auch beeindruckt, was Donald Trump da zustande bringt und seine Ansätze, auch die Art und Weise, wie er direkt auf die Leute zugeht, wie er die Gesprächsatmosphäre prägt. Ich komme da gleich noch darauf zu sprechen, auf ein paar Details. Das finde ich imponierend. Das nötigt mir Respekt ab, und mit diesem ganzen lebensmüden, suffisanten Zynismus da in den Medien, dieser ganzen geballten Freudlosigkeit, dieser ballistischen Freudlosigkeit und diesem militanten Recht haben wollen, dieser Rechthaberei, mit dem kann ich überhaupt nichts anfangen. Das ist mir sehr, sehr unsympathisch, und ich kann Ihnen sagen, meine Sendung ist für mich auch immer etwas eine Therapie, um mich von diesen journalistischen Ritualen da und von diesen Denkschablonen wieder etwas zu befreien, weil die natürlich einen da laufend anspringen, wenn man in den Medien, in den Zeitungen sich betätigt. Nun also John Mearsheimer zum Ukraine-Konflikt. Er sagt Folgendes: Trumps Diplomatie wird scheitern. Putin gewinnt, die Ukraine verliert, militärisch ganz klar. Die EU irrt und Zelensky ist kein Held, sondern Zelensky, der Hochgejubelte, hat sein Land ruiniert durch eine falsche Strategie. Er sagt das nicht moralisierend, er sagt das eben genau nicht in diesem Ton der nervenden Besserwisserei, den Sie jeden Tag über sich ergehen lassen müssen, wenn Sie zum Beispiel das deutsche Fernsehen anschauen. Deshalb ist es immer besser, wenn sich die Deutschen an den Schweizern orientieren, als umgekehrt, wenn Sie mir diese Bemerkung in der jetzigen Zeit verzeihen, wenn Sie mir das nachsehen. Nein, ich glaube, man geht nicht so fehl, man ist nicht so falsch, wenn man vielleicht sich etwas da entfernt von diesen Tenören da in den Teppichetagen, von diesen Meinungsgenerälen und Einpeitschern und diesem ganzen politischen Mainstream. Ich glaube, da ist wirklich sehr viel verbarrikadiert und verbetoniert, gerade in der Bundesrepublik. Das merken viele auch. Wir haben ja sehr viele Verzweiflungsmigranten aus der Bundesrepublik in der Schweiz. Wir können allerdings auch nicht alle aufnehmen. Ich meine, wollen auch nicht alle kommen, aber es ist also schon sehr, sehr bemerkenswert. Also Mearsheimer da mit einer eher trüben Beurteilung. Er sagt also, dieser Krieg wird auf dem Schlachtfeld enden. Das wird desaströse Auswirkungen auf die Ukraine haben. Noch desaströsere. Er empfiehlt Zelensky eigentlich jetzt abzuschließen. Das sei zwar bitter. Er hätte einen viel besseren Deal bekommen können damals 2022, dass man Putin mit Hitler gleichsetzt und ihm unterstellt, er wolle die NATO erobern, er wolle sozusagen die alte Sowjetunion militärisch wieder herstellen. Dem erteilt er eine Absage. Das ist ja eine Erzählung, ein Narrativ, das Sie immer wieder hören in der Bundesrepublik. Ja klar, auf jeden Fall keine Appeasement-Politik gegenüber dem Diktator, der da Länder erobert und Leute umbringt, die ihm nicht passen. Also diese Hitler-Analogie, die schwingt da natürlich immer mit. Chamberlain, der Appeasement-Premierminister, lag falsch. Und Churchill lag richtig. Ich habe mich mit John Mearsheimer auch über dieses Argument unterhalten. Und er hat das zerlegt in mehreren Punkten. Was mir einfach immer wieder auffällt, ist bei all jenen, die eben in dieser, ja natürlich auch selbstschmeichlerischen Churchill-Selbstanschminkung, in dieser Churchill-Anwandlung, oder man sieht sich dann selber als kleiner Churchill, was die übersehen, ist natürlich das Folgende. Chamberlain hat sich geirrt, natürlich, was Hitler angeht. Er hat ihn falsch eingeschätzt. Churchill hat das Richtige eingeschätzt. Und Churchill hat dann aber gesagt, Blut, Schweiß und Tränen. Wir müssen kriegen. Wir müssen uns selber in diesen Krieg hineinstürzen. Und zwar wird das eine ganz unangenehme, eine fürchterliche Sache werden. Aber eben diese neuen kleinen Churchills, die sind ja nicht bereit, selber in die Hosen zu steigen. Die lassen ja zynisch dann die Ukrainer für ihre Freiheit sterben. Das ist alles unseriös, das ist Unsinn und wird auch der ganzen konkreten Aktualität, diesen Geschehnissen auf dem Schlachtfeld überhaupt nicht gerecht. Mearsheimer weist unter anderem darauf hin, dass ja Putin bereits nach wenigen Monaten, kurz nach dem Einmarsch in die Ukraine, sofort an den Verhandlungstisch gegangen ist. Das wird einfach ausgeblendet. Das ist ein Punkt. Eine andere Beobachtung des Geostrategen, die finde ich auch interessant, wenn man die beiden Gipfeltreffen vergleicht, Alaska und Washington, dann ist spürbar, und ich habe das bis jetzt so noch nicht herausgestrichen, ich habe völlig recht, Trump fremdelt eigentlich mit seinen Alliierten. Man hat das richtig gespürt, dass, obwohl er sie ja freundlich vorgestellt hat, dass da also mehr Distanz zum Teil vorhanden ist, dass er das kritischer sieht als seine Gespräche mit dem russischen Präsidenten Putin. Die waren viel herzlicher, viel einvernehmlicher. Was haben die EU-Exponenten gemacht? Sie haben versucht, Trump immer wieder von einem Waffenstillstand zu überzeugen, was ja Trump von sich gewiesen hat, gesagt, nein, das sollten wir nicht tun. Und als der Kanzler Merz gesprochen hat, hat man gemerkt, da ist also die Betriebstemperatur ziemlich schnell nach unten gegangen, und eher unwirsch hat ja dann Trump das zurückgewiesen, was Merz gesagt hat. Merz hat ihm ja eine kleine Vorlesung gehalten, was in den deutschen Medien natürlich ganz gut ankommt, wenn da der deutsche Kanzler dem amerikanischen Präsidenten die Leviten liest. Er hat gesagt, nein, wir wollen hier schon einen Waffenstillstand. Wir wollen dann sagen, wie dieser Prozess zu laufen hat, jetzt etwas sinngemäß. Und Trump hat ihm da relativ kühl dann abtropfen lassen und gesagt, Entschuldigung, ich habe schon 6 Konflikte jetzt gelöst. Bei keinem hat es einen Waffenstillstand gebracht. Sie haben eigentlich direkt eine Friedenslösung hier gebracht. Also da spürten sie die Atmosphäre Distanz. Und das ist das Verrückte, dass wir eine Situation haben, in der eigentlich Trump mit seinen eigentlichen Alliierten und, wie ich meine, begründetermaßen größere Differenzen hat als mit einem Politiker, der ihm von jeder Art, der viel fremder steht, auf dem ganzen System her, viel fremder ist, nämlich mit dem russischen Präsidenten. Was unsere Medien natürlich wieder benutzen, um Trump fertig zu machen, um zu sagen, ist ja kein Wunder, das sind ja alles Diktatoren. Also unbedingt dieses John Mearsheimer Interview in der Weltwoche, das kann ich Ihnen empfehlen. Wir werden das in Teilen abdrucken am morgigen Donnerstag, aber auch online wird es dann kommen, aber vor allem auch dann die gesprochene Variante mit sehr, sehr viel Hintergrundwissen in kühler und auch sehr gelassener Art analysiert von diesem großen, eminenten Gelehrten aus Chicago in den Vereinigten Staaten von Amerika mit Untertiteln. Wir haben da also ganz intensiv daran gearbeitet. Putin is back in the driver's seat on Ukraine. Auch interessant, also Putin sitzt da wieder am Lenkrad. Das muss die Financial Times zugeben. Dann hören wir im Wall Street Journal, dass man dort Zweifel hat, auch am Gelingen jetzt dieser Friedensdiplomatie des amerikanischen Präsidenten. Da wird ein Zitat genommen, Putin sagt, dass Zelensky eine illegitime Marionette des Westens sei. Und da dränge sich natürlich die Frage auf, ob man miteinander sprechen und einen Deal machen könne. Das sind die ganz großen Differenzen, und darüber spricht Mearsheimer eben auch in unserem Interview, die ganz großen, ja, letztlich unüberbrückbaren Differenzen zwischen der Ukraine und Russland. Man hat sie auch am Washingtoner Gipfel gesehen. Die Russen wollen erstens neutrale Ukraine, zweitens wollen sie die von ihnen eroberten Gebiete, sie möchten sogar noch nicht besetzte Gebiete bekommen im Austausch für die Zusage, dass sie im Süden nicht weiter vorne wegmarschieren. Es geht auch um wichtige Festungsstädte, die sie noch nicht haben. Die Russen, die sollen die Ukrainer hergeben, das ist undenkbar, obwohl es mittlerweile auch Politiker gibt in der Ukraine, die sogar über Gebietsabtretungen sprechen wollten, die Krim sowieso. Und drittens müsse die Ukraine entwaffnet werden, wie Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg. Und das weisen die EU-Exponenten, zumindest diejenigen, die da in Washington anwesend waren, und Zelensky natürlich drastisch zurück. Er hat zwar eingewilligt, auch ohne vorgängigen Waffenstillstand sich mit Putin zu treffen, aber ob das eine Basis ist, ich bin da auch eher etwas skeptischer geworden jetzt in den letzten Tagen, lasse mir aber meine Hoffnung nicht nehmen. Man muss hoffen, dass der amerikanische Präsident Erfolg hat, aber ich fürchte, dass die nüchternere, vielleicht realistischere Darstellung die von John Mearsheimer ist. Und eben die Europäer und die Ukrainer wollen das natürlich nicht. Sie wollen kein Territorium hergeben. Sie möchten auch Sicherheitsgarantien faktisch von NATO-Staaten. Das ist ja genau das, was die Russen nicht wollen. Sie wollen ja keine NATO in der Ukraine. Also das ist eine ganz, ganz knifflige Knacknuss, die da auf dem Tisch liegt. Ein Granitblock, schwer verdaulich. Und Trump, das muss man ihm zugutehalten, hat die Größe zuzugeben, dass er sich geirrt hat. Das ist auch wieder etwas, was bei uns überhaupt nicht registriert wird. Er hat ja gesagt, ich dachte ursprünglich, dieser Krieg ist ganz einfach zu lösen, das schaffe ich sofort, da habe ich mich geirrt, das ist eigentlich der komplizierteste Fall, der bei mir auf dem Tisch liegt. Das spricht für den amerikanischen Präsidenten. Elon Musk, auch interessant, im Wall Street Journal heute. Elon Musk hat seine Pläne, eine eigene Partei zu gründen, etwas zurückgestellt. Er möchte die Beziehungen mit Vizepräsident J.D. Vance in den Vordergrund rücken, beziehungsweise die natürlich pflegen. Das ist ganz interessant. J.D. Vance, eine der wichtigsten Figuren, ist ja entdeckt worden eigentlich von Peter Thiel. Und Peter Thiel äußert sich ja in größter Anerkennung über diesen Politiker, das heißt eher nachdenklich, ist ein kluger Mann, der eigentlich nie Unsinn erzähle, verlässlich, solid, habe im Berufsleben Erfolg gehabt. Also J.D. Vance ist da gerade in den Augen dieser sehr erfolgreichen amerikanischen Unternehmer der kommende Mann. Ich habe mir noch etwas die italienischen Zeitungen angeschaut, weil ja Giorgia Meloni eine wichtige Rolle gespielt hat, auch im Weißen Haus, und mit Meloni verbindet Trump ja auch eine, könnte man sagen, gute, fast freundschaftliche Beziehung. Und da sind dann Zitate zu lesen, dass Trump, das kommt dann auch noch in anderen Zeitungen vor, gesagt hat, jetzt nach dem Washingtoner Gipfel, ja, er wolle einfach in den Himmel kommen und darum diese Diplomatie sozusagen mit religiöser, theologischer Fundierung. Frau Meloni ist übrigens jetzt wieder in den Ferragosto, in den Urlaub gefahren, erfahren wir in der Repubblica. Hinweise auf Ukraine-Gipfel in Budapest verdichten sich streberhaft, drückt sich jetzt ja die Schweiz etwas in den Vordergrund. Ich habe das in der Schweizer Ausgabe kritisiert. Nicht, weil ich dagegen wäre, dass in der Schweiz dieses Gipfeltreffen stattfände. Ich fände es gut, aber die Schweiz hat es eben nicht verdient, weil wir die Neutralität eben mit Füßen getreten haben. Und gerade die Zeitungen wie die NZZ, die zuvorderst stehen bei der Putin-Verteufelung, bei der Diabolisierung, das sind jetzt die Ersten, die sagen, ja, so ein internationaler Haftbefehl da von Den Haag, das ist nicht so wichtig, das kann man ja außer Kraft setzen. Sehen Sie, man nimmt das gar nicht ernst. Oder in einem Moment wird das hochstilisiert, aber wenn man sich dann vor den Kameras wieder inszenieren kann als Ausrichter eines Gipfeltreffens, jetzt sind wir wieder wer in der Schweiz, dann lässt man alles fallen, dann gilt das nicht mehr, dann nimmt man die Neutralität nicht ernst, man nimmt diesen internationalen Strafgerichtshof nicht ernst, man nimmt nichts mehr ernst, was man vorher über Jahre hinweg geschrieben hat. Das ist die Verlotterung leider auch in unserer öffentlichen Diskussionskultur, um dieses gestochene, dieses geschwollene Wort hier zu verwenden, weil mir im Moment kein besseres einfällt. Hinweise auf Ukraine-Gipfel in Budapest verdichten sich. Ja, das wäre der Lohn eben für eine neutrale Politik des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, der in unseren Medien ja immer wieder verteufelt wird. Ganz wichtig, meine Damen und Herren, das ist eine Lesehilfe jetzt bei der Zeitung oder auch im Fernsehen. Die Politiker, die von unseren Medien hochgejubelt werden, das sind meistens die größten Flaschen, die können Sie vergessen. Aber die Politiker, die am meisten kritisiert werden, das sind die mit der größten Qualität. Das ist die Erfahrung, die ich zumindest nach Jahrzehnten der Zeitungslektüre gemacht habe. Trump spricht mit Orban über EU-Beitritt der Ukraine, also der ungarische Premier, ein wichtiger Mann, der da im Gespräch ist mit dem US-Präsidenten. Präsidentin, was kann Deutschland zu Sicherheitsgarantien beitragen? Da habe ich auch gestaunt, wie der deutsche Bundeskanzler da aus der Hüfte so leichtfertig gesagt hat, ja, wir könnten da vielleicht auch mit Bundeswehrtruppen in der Ukraine für Sicherheit sorgen. Hat er da ein Mandat? Stehen da die Deutschen dahinter? Was meint die Opposition? Was meint die AfD? Also da wird einfach etwas freihändig, wird da herumschwadroniert. Unglaublich, was da läuft. Dann gibt es offensichtlich eine Fernsehsendung da, wieso die AfD Angela Merkel dankbar sein muss. Das ist der hämische Sound der FAZ, kennen wir, gegen die AfD. Ja, die AfD, die müsse der Frau Merkel dankbar sein, wegen der Flüchtlingskrise, das sei ja ein großer Vorteil und so weiter. Das ist so etwas, das Diskussions- und Argumentationsniveau in der deutschen Publizistik, wenn es darum geht, eine Oppositionspartei zu beurteilen. Da hat ja Tucker Carlson kürzlich etwas Interessantes gesagt im Gespräch mit Paul Ronsheimer, dem Bild-Reporter, als Ronsheimer Tucker Carlson vorgeworfen habe, ja, aber Putin sei doch ein ganz schlimmer Diktator, wieso er ihn interviewt habe. und Trump sei auch ein Diktator, dann sagt der Tucker Carlson, er wisse nicht, wovon da Ronsheimer redet. Deutschland sei doch auf dem Weg in die Diktatur. Ich meine, man wolle eine die Oppositionspartei verbieten. Wenn du sagst, ein Politiker sei ein Schwachkopf, landest du vor dem Richter. Das seien doch klare Merkmale einer Diktatur. Und schauen Sie sich das mal an. Also der Paul Ronsheimer hat da keine Antwort gewusst. Da hat es ihm sogar für einen Moment die Sprache verschlagen. Peinliche Unterwerfung, so interpretieren deutsche Politiker den Auftritt dieser EU-Corona bei Trump, peinliche Unterwerfung. Da steckt natürlich jetzt auch wieder dieses falsche Denken dahinter. Wir müssten doch den Amerikanern den Tarif durchgeben. Wir Europäer, wir EU-Politiker, wir sind doch da die ganz Großen, wir spielen die erste Geige. Das ist für mich ein echtes Problem, dass man von diesem Großmacht-Trip, von dieser Großmacht-Einbildung nicht wegkommt, diesem Phantomschmerz. Offensichtlich haben eben die einstmaligen Supermächte Europas längst gescheitert auf diesem Friedhof der EU. Die EU ist ein Friedhof einstmaliger Großmächte, aber sie glauben immer noch Großmächte zu sein. Und das ist eine Falle. Ich glaube, es ist eine riesige Chance, gerade auch in der deutschen Politik, wenn man da Exponenten hätte, die ganz klar sagen würden, heute sind wir ein Kleinstaat. Und wir müssen nicht mehr die erste Geige spielen und wir wollen auch nicht mehr die erste Geige spielen. Wir sind entlastet, Übung abgebrochen. Wir müssen jetzt nicht mehr auf der internationalen Raubtierbühne da im Gehege, im Zwinger, im Dschungel zeigen, dass wir die Größten sind. Das haben wir hinter uns. Das müssen wir nicht mehr. Wir sind entlastet, Übung abgebrochen. Wir können uns auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren, nämlich darauf, Deutschland in Ordnung zu bringen, die Schulen wieder nach vorne zu bringen, die Wirtschaft zum Blühen zu bringen, dafür zu sorgen, dass diese ganze Migrationspolitik nicht dieses rasende Tollhaus ist, wie es heute leider konstatiert werden muss. Das wäre eine Entlastung, aber leider machen die Medien mit als Brandbeschleuniger und Megafone dieser staatspolitischen Eitelkeit, dieser Größenanwandlungen, dieser rauschhaften Selbstvergrößerung, ja, dieser Aufblähung, dieser Aufblusterung. Das ist das große Problem. Mut zum Kleinstaat, mehr Schweiz wagen, das ist hier die Devise. Und dann fertigt Trump Merz mit einem kurzen Satz ab. Deutsche Friedenstruppen in der Ukraine, darüber haben wir gesprochen. Und dann habe ich gesehen in der Welt noch diese Verfassungsschutzberichte. Ich meine, auch das ist doch keine Demokratie, wenn ein Verfassungsschutz Leute ins Visier nimmt, als sie irgendetwas gesagt haben, was da so oder so interpretiert werden könnte. Das ist doch nicht seriös. Ich meine, ein Verfassungsschutz müsste sich damit auseinandersetzen, wenn es Gruppen gibt, die auf gewaltsamem Weg und nicht demokratisch eine Verfassung über den Haufen werfen wollen oder sogar demokratisch, wenn sie sagen, wenn wir gewählt werden, dann führen wir einen Ständestaat ein oder eine Diktatur oder einen Rassenstaat, wie das die Nationalsozialisten machen, dann hat man ja Verständnis dafür, dass man die ins Visier nimmt. Aber wenn Wortmeldungen, Äußerungen oder eben spezifisch interpretierte mögliche Deutungsvarianten plötzlich da zum Maßstab genommen werden. Jetzt also berichtet die Zeitung darüber, welche Exponenten eben das Label rechtsextrem bei der AfD rechtfertigen würden. Und da wird unter anderem Alice Weidel genannt. Und ich kenne jetzt Frau Weidel seit etwa 10 Jahren, habe sie damals zum ersten Mal interviewt. Und das ist einfach absurd, diese Behauptung, das stimmt einfach nicht. Da liegen die falsch. Das ist einfach Verfolgung der Opposition und das ist etwas Gefährliches in einer Demokratie. Aber klar, als Schweizer, wir halten uns da zurück, das sind die internen deutschen Angelegenheiten, aber wenn Sie uns fragen von außen, und eben, es schadet ja nicht, sich in diesen Zeiten vielleicht auch mal etwas an den Schweizern zu orientieren, dann aufgepasst, wäret den Anfängen. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag und werde mich zeitnah zurückmelden. Verpassen Sie nicht unser Interview mit John J. Mearsheimer, dem großen Realisten der internationalen Politik.